Die Musikstunde Klassik im Kontrafunk mit Jennifer Larry. Willkommen zu einer musikalischen Zeitreise. Mein Name ist Jennifer Larry, ich bin Opernsängerin. In dieser Musikstunde dreht sich alles um Franz Schuberts Deutsche Messe, ein Werk voller Geschichte und Geschichten. Schuberts Deutsche Messe heißt zwar so, ist aber keine Messe im liturgischen Sinn. Vielmehr sind es deutsche Gesänge, die an die Messordnung angelehnt sind. Stellen Sie sich Wien im Jahr 1827 vor. Beethoven ist gerade gestorben, Schubert ist 30 Jahre alt, hat keine feste Anstellung, schlägt sich mit Kompositionsaufträgen und der Unterstützung von Freunden durch und kämpft heimlich mit gesundheitlichen Problemen. Trotzdem sprudelt seine Schaffenskraft. In diesem Jahr entsteht der berühmte Liederzyklus Winterreise und gleichzeitig schreibt Schubert diese helle, schlichte deutsche Messe voller Glauben und Zuversicht. Ein bemerkenswerter Kontrast. Fast könnte man meinen, zwei Schuberts lebten in ihm, der eine melancholisch und tiefgründig, der andere fromm und dem Volk zugewandt. Die Entstehung der Deutschen Messe ist eng mit Johann Philipp Neumann verbunden. Neumann war Professor an der Wiener Technischen Hochschule, Dichter und gläubiger Katholik, mit fortschrittlichen Ideen. Er wünschte sich einfache geistliche Lieder in deutscher Sprache, die der möglichst weiten Gemeinde zusagen sollten. Also kein kunstvoller Prunk für die Hofkapelle, sondern Melodien, die jeder mitsingen kann. Neumann schrieb 8 lyrische Texte, freie romantische Meditationen zu Teilen der katholischen Messe und fragte 1826 seinen Freund Schubert, ob er dazu die Musik komponieren würde. Schubert, damals 29, willigte ein. Vielleicht sah er darin die Chance, sich auch auf kirchlichem Terrain zu beweisen. Er hatte sich nämlich 1826 um die Stelle des Vizekapellmeisters am Wiener Hof beworben und betont, seine Kirchenmusik sei in ganz Deutschland günstig bekannt. Schubert erwähnte stolz, er habe bereits 5 lateinische Messen komponiert, die in mehreren Wiener Kirchen aufgeführt worden waren. Er hoffte auf eine feste Anstellung mit regelmäßigem Einkommen. Doch man hatte sich wohl schon für einen anderen Kandidaten entschieden. Ein Rückschlag. Schubert blieb freischaffend. Der wohlhabende Professor Neumann versprach ihm 100 Gulden Honorar für die deutsche Messe. Auf die heutige Kaufkraft umgelegt wären das 6.000 bis 8.000 Euro. Dieser Betrag hätte ihn mindestens ein halbes Jahr über Wasser gehalten und Schubert konnte zeigen, dass er nicht nur Lieder und Symphonien, sondern auch einfache geistliche Gesänge fürs Volk schreiben konnte. Ende 1826 machte er sich ans Werk. Trotz aller Geldsorgen oder gerade deswegen war das eine äußerst produktive Phase. Schubert wohnte mit seinem Bruder Ferdinand in Wien-Wieden. Tagsüber komponierte er unablässlich, abends traf er sich mit Freunden zu Schubertiaden, gesellige Runden, in denen seine neuesten Lieder und Kammerstücke aufgeführt wurden. Man lachte, trank Wein und genoss die Kunst. In solcher Atmosphäre entstand vermutlich manches der Deutschen Messe. Vielleicht spielte Schubert sogar die eine oder andere Melodie zuerst im Freundeskreis am Klavier vor, um zu testen, ob sie eingängig genug war. Denn die Vorgabe lautete: schlicht und volkstümlich. Alle Teile der Messe, vom Eingangslied über Gloria, Evangelium und Offertorium bis zum Sanctus und Schlussgesang, sind strophisch aufgebaut wie Gemeindelieder und im homophonen Satz komponiert. Der vierstimmige Chor singt also meist einfache Akkorde im gleichen Rhythmus. Keine kunstvolle Polyphonie wie bei Bach, sondern eher der Charakter eines Gemeindelieds. Schuberts Melodik bleibt diatonisch, ohne modulatorische Ausflüge, und die Harmonien sind angenehm und sanft, damit jeder mitsingen kann. Kurz, Schubert schrieb hier ganz bewusst bodenständig. Trotzdem spürt man in diesen schlichten Gesängen seine Meisterschaft als Liedkomponist. Manche Passagen wirken beinahe volksliedhaft. Bevor wir in den ersten Gesang der Deutschen Messe eintauchen, noch eine kleine persönliche Notiz. Sowohl das erste Lied als auch das Herzstück der Messe, zu dem ich später komme, sind sehr vertraute Klänge aus meiner Kindheit und Jugend, die ich im Knabenchor des Öfteren sang oder vom Männerchor gehört habe. Doch bis ich mich tiefgründiger mit dieser Messe auseinandersetzte, war mir nicht bewusst, dass diese Werke daraus stammten. Umso nostalgischer und berührter war ich und freue mich umso mehr, Ihnen dieses wunderschöne Werk vorspielen zu können. Es ist außerdem knapp 30 Minuten lang, insofern werden wir jedes Lied daraus zur Gänze hören können. Ein Werk, das für die kommenden Feiertage auch etwas Besinnung mitgeben soll. Und ich nehme stark an, dass viele, die sonntags diese Lieder singen, gar nicht wissen, dass sie von Schubert stammen. Der erste Gesang ist wie das Tor zur Messe, schlicht, ergreifend und sofort vertraut. Neumann schuf ein Gebet, das aus persönlicher Klage herausführt. Wohin soll ich mich wenden, wenn Gram und Schmerz mich drücken? Schubert kleidet diese Worte in eine sanfte, volksliedhafte Melodie, die den Hörer umhüllt. Fast wie ein Wiegenlied mit innerem Ernst. Er schreibt homophon geführt für vierstimmigen Chor mit Orgel- oder Bläserbegleitung und verzichtet auf virtuose Verzierungen. Es ist Musik zum Mitsingen. Genau das war die Idee. Ein Eingangslied, das die Gemeinde vereint, bevor der Priester zum Altar tritt. Musikalisch spannt Schubert den Bogen von leiser Bitte zur strahlender Hoffnung. Für diese Musikstunde greife ich, auch aus nostalgischen Gründen, auf die wunderbare Aufnahme der Wiener Symphoniker mit den Wiener Sängerknaben unter Uwe Christian Harrer zurück. Die Bläserbegleitung dieser Aufnahme macht sie besonders festlich. Man hört quasi den Stephansdom atmen.
Oh.
Schubert hatte Vorbilder für diese Aufgabe. Er war nicht der Erste mit der Idee einer deutschen Messe. Sein großes Vorbild, Michael Haydn, der jüngere Bruder von Joseph Haydn, hatte bereits 1782 in Salzburg ein deutsches Hochamt komponiert, das sehr populär wurde und in Süddeutschland und Österreich gesungen wurde. Schubert schätzte Michael Haydn sehr und kannte dessen Hochamt sicherlich. Kaiser Joseph II. Hatte Ende des 18. Jahrhunderts solche deutschen Lieder im Gottesdienst sogar gefördert. Hintergrund war eine Aufklärungsidee. Das Kirchenvolk sollte verstehen, was es singt und nicht nur lateinische Texte mechanisch nachbeten. Also entstand die Tradition der sogenannten deutschen Singmesse oder Volksmesse. Während der Priester die lateinische Messteile leise rezitierte, die sogenannte Stillmesse, sang die Gemeinde parallel deutschsprachige Lieder, die thematisch zum Messablauf passten. Diese Tradition ging bis ins Mittelalter zurück, wurde in der Barockzeit weniger, aber unter Joseph II. Wiederbelebt. Das Gloria ist traditionell der größte Jubelteil der Messe. Schubert, sonst ein Meister der Melancholie, zeigt hier seine helle, festliche Seite. Ehre sei Gott in der Höhe, beginnt mit leuchtenden Fanfarenmotiven, die in der Bläserfassung mit leuchtenden Trompeten und Posaunen erklingen. Die schlichte, strahlende Melodie atmet den Optimismus der Wiener Klassik und hat in ihrer Frische fast etwas Volkstümliches. Neumanns Text variiert das lateinische Gloria frei und betont den Lob des Schöpfers sowie die Freude der Gläubigen. Schubert formt daraus ein Lied, das an Festtagen ganze Gemeinde erfüllt haben dürfte. In den Mittelstrophen kehrt kurz eine lyrisch sanftere Stimmung ein, bevor das Gloria wieder triumphal aufleuchtet.
Thank you.
Man sollte meinen, die Kirche hätte sich über solche schönen neuen Gesänge gefreut, aber weit gefehlt. Das erzbischöfliche Konsistorium in Wien lehnte Schuberts deutsche Messe zunächst ab. Warum? Weil die Texte nicht die exakten lateinischen Messtexte waren, sondern poetische Neuschöpfungen in deutscher Sprache. Damals galt und übrigens bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil 1965 die Regel, dass die offiziellen Messgebete und Gesänge in der katholischen Kirche lateinisch zu sein hatten. Eine deutsche Messe von Schubert, so schön sie auch sein mochte, hatte keine liturgische Genehmigung erhalten. Die Zensur im habsburgischen Kaiserreich war in solchen Dingen streng. Was gedruckt und im Gottesdienst verwendet werden durfte, entschied das Konsistorium. Neumanns Textsammlung »Geistliche Lieder für das heilige Messopfer«, so hieß seine Sammlung von 1826, wurde als allzu frei empfunden. Die Obrigkeit störte sich daran, dass Neumann den Messtext assoziativ und romantisierend umgedichtet hatte. Statt »Gloria in excelsis Deo« schrieb er beispielsweise »Ehre sei Gott in der Höhe«. Das wäre gerade noch akzeptabel gewesen, doch beim Credo fasste er die gesamte Schöpfungsgeschichte lyrisch zusammen. Noch lag die Schöpfung formlos da, anstatt ein wörtliches Glaubensbekenntnis zu liefern. Solche kreativen Freiheiten waren dem Klerus suspekt. Schubert setzt dieses Credo in schreitendem G-Dur, ohne Pathos, ohne Dogmatik. Eher wie ein staunendes, meditatives Glaubensbekenntnis, in dem hin und wieder musikalisch ein Lichtstrahl aufleuchtet.
Thank you.
Schuberts Deutsche Messe ist also kein klassisches Messordinarium, sondern ein Zyklus von geistlichen Liedern. Sie erschien 1827 in Wien als Gesänge zur Feier des heiligen Opfers der Messe. Diese Lieder konnten je nach Bedarf im Gottesdienst gesungen werden, etwa als Eingangslied, Gloriaersatz, Sanctus oder Schlussgesang. Ihre Texte sind typisch romantisch, stark ich-bezogen. Sie stellen die Sorgen des Menschen in den Mittelpunkt statt reinen Gotteslob. Das war in der traditionellen Kirche nicht unumstritten. Der vierte Gesang ist eine feierliche Danksagung. Hier zeigt sich Schubert als Liedkomponist. Die Melodie ist so schlicht und natürlich, dass sie fast wie ein Andachtslied am heimischen Kamin klingt. Du gabst, o Herr, mir Sein und Leben, ist ein stilles Dankgebet, das sich nach und nach öffnet wie eine Blume zur Sonne. Schubert verzichtet auf jede dramatische Geste. Er lässt die Musik atmen. Der Text vereint Demut und Dankbarkeit. Der Mensch erkennt, dass alles, was er besitzt, ein Geschenk ist. Schubert schrieb die Deutsche Messe ursprünglich für vierstimmigen Chor mit Orgel. Interessanterweise existieren zwei Fassungen. Neben der schlichten Orgelversion gibt es eine erweiterte Instrumentierung. Schubert unterlegte dem Chor ein Ensemble aus Holz- und Blechbläsern sowie Pauken und Kontrabass. Diese festliche Bläserfassung erinnert an die Tradition mancher Kirchen, Bläserensembles in der Liturgie einzusetzen. Schubert hatte wohl eine feierliche Aufführung im Auge, vielleicht in einer Wiener Vorstadtkirche mit Blasmusik? Ob und wann das Werk zu Schuberts Lebzeiten erklang, ist nicht überliefert. Am 16. Oktober 1827, die Messe war mittlerweile komponiert und gedruckt, schrieb Schubert Neumann ein Dankesbrief. Darin zeigt er sich bescheiden. Er habe die 100 Gulden erhalten und hoffe, dass seine Komposition den Erwartungen entspreche. Neumann hatte offenbar genaue Vorstellungen und Schubert war sich nicht ganz sicher, ob er sie erfüllt hatte. Nun erreicht die Messe ihren spirituellen Höhepunkt. Mein persönliches Herzstück. Das Sanctus ist der feierlichste Augenblick der Liturgie und Schubert gestaltet ihn in einer ganz eigenen Sprache. sehr langsam im dreiteiligen Takt und in S-Dur. Kein triumphaler Chor, sondern eine ruhige, atmende Anbetung. Die dreifachen Heiligrufe steigen gleichmäßig auf, getragen von einem sanft schreitenden Puls. In der Bläserfassung wölben sich Hörner und Posaunen wie ein Klanggewölbe über die Stimmen. Schubert verzichtet auf Pracht und Glanz, stattdessen schenkt er Weite, Wärme und Andacht. Feine harmonische Aufhellungen wirken wie Lichtstrahlen, die durch das Kirchenschiff gleiten. Gerade diese innere Ruhe und der feine Glanz machen das Sanctus der deutschen Messe so berührend. Persönlich war Schubert zwischen Hoffnungsschimmern und Enttäuschungen hin und her gerissen. Die Ablehnung am Hof war sicher ein Tiefpunkt. Zumal Schubert damit auch einen privaten Traum begraben musste. Er hatte einst seine Jugendliebe Therese Grob, eine Sopranistin, heiraten wollen, durfte dies aber nicht ohne feste Anstellung. Therese hatte 1814 als junges Mädchen den Sopransolo in Schuberts allererster Messe gesungen. Schubert war hingerissen von ihr. 3 Jahre lang hoffte sie auf ihn. Doch Schubert fand keine Anstellung, wodurch wir beide versorgt gewesen wären, wie er einmal beklagte. Schließlich musste Therese einen anderen heiraten, was Schubert sehr schmerzte. 5 Jahre später war Schubert immer noch unverheiratet, gesundheitlich angeschlagen durch eine schwere Krankheit, wahrscheinlich Syphilis, die er 1823 erstmals durchmachen musste, und in prekären finanziellen Verhältnissen. Sein Freund Joseph von Spaun schrieb später, Schubert habe trotz seines Frohsinns oft mit Depressionen gekämpft und sich unverstanden gefühlt. In einem berühmten Brief an Leopold Kupelwieser im März 1824, einige Jahre vor der Deutschen Messe, klagte Schubert: Denken Sie sich einen Menschen, dem die Glücksgüter in so reichem Maße gegeben wurden und dem nichts daraus blieb, als die schmerzliche Erinnerung und die Sehnsucht und beinahe reuige Klage, sie so bald wie möglich hingeben zu müssen. Meine Hoffnung ist nur auf Sie gesetzt, Sie, meine ganze Freude. Ihnen wünsche ich zu gefallen und möchte ich selbst noch etwas mehr als gewöhnlich ist, Freundschaft verdienen und empfinden. Warum erwähnen wir das? Weil es uns zeigt, dass die Deutsche Messe vielleicht auch für Schubert persönlich ein Trostprojekt war. Er konnte hier seine religiösen Gefühle ausdrücken, ohne dabei strengen Kontrapunkt zu liefern oder sich mit dem kritischen Vergleich mit Beethoven zu stellen. Der nächste Gesang trägt in Schuberts Handschrift den schlichten Titel »Nach der Wandlung«, in manchen Ausgaben auch »Nach der Elevation«. Gemeint ist jener Moment der Messe, in dem das Wunder des Glaubens geschieht, die Wandlung der Hostie. Betrachtend deine Huld und Güte, versinkt der Mensch in Andacht tief. Schubert schreibt dazu sehr langsam, Musik wie aus einem Atemzug. Die Chorstimmen schweben in langen Linien und Holzbläser und Hörner tragen den Klang wie ein Gebet weiter. Hier scheint die Zeit stillzustehen. Keine Effekte, kein Pathos, nur reine, hingebungsvolle Stille.
Thank you.
So kam es, dass die offizielle Uraufführung der Deutschen Messe erst einmal ausblieb. Im Kirchenraum durfte sie vorerst nicht als Teil einer Messe gesungen werden. Allerdings war der Druck bereits veröffentlicht. Im Selbstverlag Anton Diabelli, Anton Haikul, erschien 1827 das komplette Werk. Und was gedruckt ist, lässt sich verbreiten. Es geschah nun etwas Interessantes. Die Menschen nahmen die Sache selbst in die Hand. In vielen Gemeinden Österreichs und Bayern begann man trotz oder neben der offiziellen Regelung, Schuberts Lieder zu singen, sei es in Andachten oder inoffiziell innerhalb der Messe. Schuberts Melodien waren einfach zu schön, um sie zu ignorieren. Im Laufe des 19. Jahrhunderts stieg die Popularität dieser Gesänge immer weiter. Besonders in ländlichen Gebieten und bei Volksmissionen wurden sie gerne eingesetzt. Das Konsistorium drückte wohl mit der Zeit ein Auge zu, denn solche deutschen Singmessen waren nun mal volkstümlich und förderten die Frömmigkeit. Schließlich, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wurde die Deutsche Messe allgemein für den Gebrauch im Gottesdienst zugelassen. Mit dem Agnus Dei erreicht Schuberts Deutsche Messe einen weiteren stillen Moment. Neumanns Text beginnt zärtlich: Mein Heiland, Herr und Meister, der du für mich gelitten. Das klingt nicht nach ferner Liturgie, sondern wie ein vertrauliches Gebet. Schubert wählt einen wiegenden Sechs-Achtel-Takt in B-Dur, untermalt von sanften Bläserklängen. Der Chor singt leise und wiegend. Dieses Agnus Dei fasst die innere Haltung der Deutschen Messe zusammen. Demut, Dank und Vertrauen.
Thank you.
Doch wann und wie hat man die Messe denn nun zum ersten Mal vollständig aufgeführt? Diese Frage ist kurioserweise nicht eindeutig zu beantworten. Einen pompösen Uraufführungsakt wie bei einer Symphonie gab es offenbar nicht. Dazu war das Werk zu sehr Gebrauchsmusik und zunächst eben nicht konzerttauglich. Wahrscheinlich erklangen einzelne Teile recht früh in verschiedenen Kirchen. Eine der ersten dokumentierten vollständigen Aufführungen fand 1854 in Wien statt. Allerdings nicht in der Liturgie, sondern in einem Konzert zu Schuberts Todestag. Da hatte man die Messe quasi als Konzertstück entdeckt. Später in der Kaiserzeit um 1900 gehörte Schuberts Deutsche Messe längst zum Standardrepertoire vieler Kirchenchöre. Insbesondere im Advent und zu Weihnachten wurden die Lieder gerne gesungen. Bis heute gibt es Pfarren, fragen Sie mal Kirchengänger in Bayern oder Österreich, wo die Deutsche Messe jedes Jahr einmal als sogenanntes Volksmessamt aufgeführt wird, teils mit Blasmusikbegleitung, was immer ein besonderes Erlebnis für die Gemeinde ist. Der Schlussgesang rundet die Messe mit mildem Dank und heiterem Frieden ab. Herr, du hast mein Flehen vernommen, klingt wie ein musikalischer Sonnenuntergang, warm, still und von leiser Zuversicht erfüllt. Schubert lässt ihn in F-Dur erklingen, der Tonart des Anfangs. Die Messe schließt also symbolisch im Kreis von der Bitte zur Erhöhung. Der Chorsatz ist kantabel und weit ausschwingend, mit einem leichten Aufwärtsschwung in der Melodie, der fast an einen Volkslied-Refrain erinnert. Hier lächelt die Musik, ohne süßlich zu werden. Kein triumphaler Jubel, sondern ruhige Dankbarkeit. Neumann formuliert zum Schluss, alles unser Tun und Wirken sei ein frommer Lobgesang. Und Schubert lässt die Stimmen in einem leisen Dur-Akkord ausklingen. Es ist das musikalische Amen eines gläubigen, aber lebensnahen Menschen. Zum Abschluss seiner deutschen Messe schenkt uns Schubert noch ein Nachgebet, das Gebet des Herrn, beginnend mit den Worten »Anbetend deine Macht und Größe, versinkt in nichts mein bebend Ich«. Es ist kein offizieller Teil der Liturgie, sondern ein freier Zusatz. Johann Philipp Neumann wollte mit diesen Zeilen kein strenges »Vaterunser« übersetzen, sondern das Gefühl des kindlichen Vertrauens in Worte fassen. Schubert greift diesen Ton auf und formt daraus einen schlichten, fast zeitlosen Choral. In der Wiener Erstausgabe von 1827 steht dieses Stück ausdrücklich als Anhang. Es sollte also wahlweise gesungen werden, am Ende der Messe oder bei besonderen Gelegenheiten. Viele Gemeinden liebten es sofort, weil es sich wie ein Hausgebet in Musik anfühlte. Und genau das ist es auch. Ein schlichtes, tief empfundenes Amen zum gesamten Werk. Mit diesem Gebet beschließen wir die heutige Musikstunde. So sind wir am Ende der Musikstunde angelangt. Für Schubert selbst hat sich der große Durchbruch mit Kirchenmusik leider nicht mehr zu Lebzeiten erfüllt. Er starb nur ein Jahr nach Erscheinung der Deutschen Messe im November 1828. Die Deutsche Messe erlebte er also nur am Anfang ihrer Karriere. Doch der ungeliebte Hofaspirant wird posthum zum Lieblingskomponisten der Gläubigen. So schreibt das Leben seine Ironien. Und zum Ausklang hören wir Franz Liszts Klavierbearbeitung von Schuberts Litanei zum Fest aller Seelen. In diesem Sinne darf ich mich für heute verabschieden. Mein Name ist Jennifer Larry und das war die Musikstunde beim Kontrafunk.